Deutschlandfunk, Medias Res.
Russische Twitter-Kampagnen hatten also kaum Einfluss auf das Wahlverhalten der US-AmerikanerInnen 2016. Das sagt die Studie, an der unter anderem die Technische Universität München mitgearbeitet hat. Wir haben es gerade gehört im Beitrag von Christoph Drösser. Das scheint erstmal im Widerspruch zu dem Diskurs der letzten Jahre zu stehen. Da ging es immer wieder um den Einfluss oder den versuchten Einfluss russischer Propaganda auf die US-Wahl. Deswegen habe ich da nochmal bei Alexandra Sängerlaub nachgehakt. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Experte für Desinformation. Ich habe ihn gefragt, ob ihn das Ergebnis der Studie überrascht hat.
Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ich habe den Diskurs damals von Deutschland aus verfolgt, weil wir Studien gemacht haben zur Wahlbeeinflussung in Europa und in Deutschland. Und wir wussten damals schon, dass es Einflussnahme von außen gibt, vor allen Dingen von Russland. Aber zum Vergleich zu den Desinformationen, die aus den Staaten selbst kommen, ist die Menge der Desinformation recht übersichtlich. Ich mache mal vielleicht ein ökonomisches Beispiel auf, wo man es ganz gut sehen kann. Die Einflussnahme Russlands, die damals auch diskutiert wurde im amerikanischen Senat und Repräsentantenhaus, da ging es um Summen von ungefähr $130.000, die quasi in Werbeanzeigen gesteckt wurden auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Wenn Sie die Werbebudgets der Republikanischen Partei alleine nehmen, die auch Desinformationen genutzt haben für die eigene Wahlkampagne, dann waren das Budgets von bis zu 1 Million allein pro Monat. Da sieht man so ein bisschen vielleicht das Verhältnis, über was da gesprochen werden kann.
Wenn wir uns nochmal die Studie ein bisschen genauer anschauen, da wurden ja die Timelines und politischen Einstellungen von ungefähr 1500 Twitter-Usern ausgewertet. Wie repräsentativ ist das denn für die generelle Wahlbeeinflussung über Social Media?
Wir haben natürlich einerseits das Problem, dass Twitter eine Plattform ist, die recht klein ist im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen. Das heißt, Twitter ist nicht sonderlich repräsentativ. Da sind auch viele unterwegs, die im Journalismus arbeiten oder die in der Politik zugange sind, deren politische Einstellungen vielleicht auch gefestigter sind als die des Otto-Normalbürgers. Insofern ist das nochmal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was wichtig ist, ist zu schauen, wie ist denn die Mediennutzung der Amerikaner zu dem Zeitpunkt gewesen. Und da sehen wir ganz deutlich, dass das wichtigste Medium ist immer noch das Fernsehen. Und zwar mit über 50% der Leute, die sagen, wenn sie sich in der Wahl informieren möchten, dann ist quasi Fernsehen immer noch das, wo man hinschaut. Man kennt das ja auch mit den TV-Duellen oder so. Die sind schon immer so mit auch das größte Ereignis in so einer Wahl. Und dort haben sie natürlich gerade in Amerika eine sehr zwiegespaltene Öffentlichkeit, die entweder, wenn sie demokratisch wählen, bei CNN sind oder wenn republikanisch gewählt wird, man vielleicht Fox News schaut. Und dort hat man auch den Eindruck, dass man in alternativen Öffentlichkeiten oder alternativen Realitäten zuweilen zugange ist. Und dort ist der Einfluss wesentlich größer auf die Wahlberechtigten als jetzt in den sozialen Netzwerken zu dem Zeitpunkt noch.
Die Studie hat geschlussfolgert, dass selbst wenn Nutzende die Desinformationstweets gesehen haben, dass es sie nicht beeinflusst hat. Funktioniert Desinformation denn so, also im direkten Austausch zwischen Tweet und Nutzenden?
Das ist zu unterkomplex, glaube ich, gedacht von der Studie. Sie sehen nicht eine Joghurtwerbung und laufen dann in den Supermarkt und kaufen sich den Joghurt, sondern da kommen natürlich ganz viele Dinge zusammen. Sie haben wahrscheinlich, wenn Sie an Ihre eigene Mediennutzung denken, ein relativ breites Repertoire. Vielleicht hören Sie Deutschlandfunk, vielleicht lesen Sie in der Zeitung, vielleicht sind Sie online unterwegs. Das heißt, Ihr Informationsportfolio ist extrem breit und extrem viele Informationen treffen in so einem Zeitraum von 3 Monaten auf Sie. Darunter vielleicht auch eine russische Werbeanzeige auf Facebook, darunter vielleicht auch eine Desinformation eines republikanischen Spitzenkandidaten auf Twitter. Aber so einfach ist das jetzt wirklich nicht, dass die einzelne Information irgendwas an ihrer politischen Einstellung ändert. Da muss schon eine ganze Menge an Informationen zusammenkommen. Es gibt in der Psychologie gibt's quasi den Effekt, dass wenn eine Information sie das 30. Mal getroffen hat, dann sind sie so langsam bereit, sie zu glauben. Also man müsste schon mit der einen und gleichen Botschaft immer wieder und wieder konfrontiert werden, damit sie überhaupt in Zweifeln kommen.
Heißt das dann, dass der Einfluss Russlands in der US-Wahl 2016 von Medien und Politik überschätzt wurde?
Er wurde massiv überschätzt. Also es ist, glaube ich, vielleicht auch ein politisches Kalkül zu sagen, in unserem Land ist alles okay, wir zeigen mit dem Finger auf Russland und besprechen quasi nicht die eigenen innenpolitischen Probleme, die dazu führen, dass jemand wie Donald Trump überhaupt US-Präsident sein kann. Das ist eigentlich, sagen wir mal, ein Ausfall eines demokratischen Systems. Das war ganz spannend zu der Zeit, weil Clinton und Trump waren die unbeliebtesten Kandidaten in der ihrer jeweiligen Partei in der 250-jährigen Geschichte der amerikanischen Demokratie. Und die Menschen haben weder geglaubt, dass Trump noch dass Hillary Clinton ihnen quasi irgendwas politisch liefert, was ihnen hilft, ihre konkrete Lebenssituation zu verändern. Und da muss man, glaube ich, nochmal sehr, sehr dezidiert in dieses Gefüge reingehen, wen haben die beiden jeweiligen Parteien aufgestellt, welche Rolle spielen nationale Desinformationen im Vergleich zu internationalen. Und da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel über Russland geredet, aber der Einfluss war doch wahrscheinlich verschwindend gering.
Nächstes Jahr, 2024, sind wieder Präsidentschaftswahlen in den USA. Lässt sich da schon absehen, welche Rolle Wahlbeeinflussung, nationale wie auch internationale, haben wird?
Nationale relativ groß, weil nach wie vor die ganzen Social-Media-Räume gar nicht reguliert sind. Also in den USA herrscht ja nach wie vor Sodom und Gomorra. Parteien können beliebig große Summen in Werbekampagnen stecken. Diese werden nicht gefact-checkt. Das heißt, es kann gut sein, dass man Desinformation einfach als Werbeanzeige sieht, weil gar keine Kontrollmechanismen unterwegs sind. Das ist natürlich die nationale Ebene. International werden sicherlich ausländische Staaten immer irgendwie auch versuchen, eine Wahl zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Frage ist aber, was sind die Grundvoraussetzungen? Wenn Sie zum Beispiel ins Baltikum gucken, gibt es einen hohen Anteil von der russischsprachigen Bevölkerung. Da ist es für Russland viel einfacher, mit russischsprachigen Informationen eine Bevölkerung zu torpedieren mit Desinformationen, als vielleicht in Amerika, wo eine Sprachbarriere da ist, wo es gar keine russischen Medien gibt, die groß konsumiert werden. Insofern ist das immer so ein bisschen vom nationalen Kontext abhängig. Und da muss ich sehr, sehr viele Faktoren zusammen angucken, um mir da ein gutes Bild zu machen. Deswegen würde ich sagen, die Probleme sind nicht gelöst in den USA, gar nicht. Es gibt einfach keine Regulierung seit der Trump-Wahl, die irgendwas daran verändern sollte, wie der Zustand ist. Insofern kann es passieren, aber das Nationale würde da wahrscheinlich auch wieder eine bedeutende oder größere Rolle spielen als der Einfluss von außen.
Der Einfluss Russlands auf die US-Wahl 2016 wurde überschätzt, sagt der Kommunikationswissenschaftler Alexander Sängerlaub. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.